Hey, ihr hört nachgehört, euren Podcast von eurem Campus Radio gehört. Mein Name ist Lisa.
Meiner ist Sophie.
Und ich bin Jonas. Und wir moderieren für euch heute die letzte Sendung im Semester.
Wir sind hier jetzt gerade im Stadtradio. Wir senden ja immer aus dem Stadtradio. Und wir sind auch ein bisschen Opfer der jetzigen Temperaturen, oder?
Ja, hier scheint sich die Luft wirklich sehr selten und sehr wenig zu bewegen.
Ja, aber zum Glück schneiden wir ja auch den ganzen Podcast. Sonst würdet ihr mitkriegen, was wir hier sonst noch alles reden.
Ja, wäre auf jeden Fall mal Zeit für eine Extended Version gehört, Outtakes. Aber ich glaube, einige sind schon im Giftschrank verschwunden.
Vielleicht wären das sonst dann 4 Stunden oder sowas an Podcast.
Ja, aber wir haben nicht nur Hitze quasi durchs Mikro mitgebracht, sondern auch viele Beiträge, oder?
Ja, und gleich den ersten, den habe ich geschustert. Passend zur heißen Jahreszeit habe ich ganz heiße Musik mitgebracht. Altin Gün heißt die Band und sie macht türkischen Psychedelic Rock.
Das hört sich sehr interessant an, dann hören wir uns den Beitrag mal an.
Der Sommer ist in vollem Gange und heißer als je zuvor. Um die Hitze besser genießen zu können, habe ich heute die perfekte Band für euch. Hi, ich bin Jonas und ihr hört schon gehört. Heute mit Altin Gün. Altin Gün, so heißt die Band, die 2016 in Amsterdam gegründet wurde, von dem Bassisten Jasper Verhulst. Dieser hatte zufällig beim Stöbern in einem Plattenladen ein altes türkisches Genre für sich entdeckt. Anadolu Rock. In diesem Genre aus den 70er Jahren verbanden türkische Künstlerinnen und Künstler erstmals traditionelle Elemente anatolischer Musik mit westlichem Rock. Besonders starken Einfluss hatte dabei der Psychedelic Rock.
Also Bands wie The Doors, Cream oder die Jimi Hendrix Experience.
Jasper war davon so begeistert, dass er sofort auf Facebook nach türkischen MusikerInnen suchte, die Lust hatten, mit ihm dieser Musik wieder neues Leben einzuhauchen. Es fanden sich recht schnell die türkischen Lead-Vocalists, Mehmet Özdemir und Erdinç Ecevit Yildiz. Dieser spielt auch noch Saz, das ist eine türkische Laute. Dieses Instrument ist besonders für die klassisch türkisch klingenden Sounds auf den Alben verantwortlich. Dazu kommen noch Daniel Zminek an den Drums, Chris Brüning Percussions und Thies Elsinger an der E-Gitarre. Seitdem sind die 6 kaum noch aufzuhalten. Ihr Sound, ein Mix aus Psychedelic Rock, traditioneller türkischer Musik und dem einen oder anderen Synthesizer, begeistert rund um die Welt. Ihr Sprungbrett zu internationaler Bekanntheit war ein Auftritt beim amerikanischen Radiosender KEXP. 2020 wurde ihr 2. Album, Gäbe, für einen Grammy nominiert. Auch während der Pandemie war die Band nicht faul und veröffentlichte gleich 2 weitere Alben. Kurz darauf bespielten sie auch Coachella. Im März 2023 folgte dann ihr neuestes Album, Aşk, zu Deutsch Liebe. Die Band schafft es, türkischen Rock aus den 70ern mit dem Hier und Jetzt zu verbinden. Mit ihren mutigen Arrangements und revolutionären Musikallüren haben sie ein Album produziert, das sie zu den Vorreitern des Genres macht. Die Songs handeln von Freude, Liebe und Freiheit, aber auch davon, dass man Khaki nicht mit Wasser verdünnen soll. Altin Gün sind eine Band, die man im Auge behalten muss, wenn man wissen will, wohin sich der Psychedelic Rock entwickeln wird. Und ich finde, sie passen perfekt in diese heiße Jahreszeit.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Schon gehört von dir, Jonas, weil mit türkischer Musik habe ich mich generell nicht beschäftigt bis jetzt und vor allem nicht mit Psychedelic Rock aus dem türkischen Raum.
Ich fand es auch einen interessanten Misch. Ich habe jetzt ja erst den Beitrag gehört, ohne die Musik zu hören, und konnte mir da so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber jetzt, wo ich es gehört habe, klingt auf jeden Fall nach etwas, was man schön hören können. Also auch gerade bei dem Wetter und unerträglicher Hitze unterm Dach.
Ja, ich persönlich finde das sowieso immer super interessant, wenn so Musikrichtungen fusionieren, von denen man es nicht erwartet hat. Es gibt in der Zeit noch ähnliche Musikrichtungen, die so entstehen aus Folkmusik aus den jeweiligen Heimatländern, die dann fusioniert mit so Psychedelic Rock Elementen und da entstehen total coole Genres draus. Das gibt es auch in Südamerika viel und in Afrika. So steht zum Beispiel so auch so der Sahara-Rock. Vielleicht kommt da auch nochmal ein Schwung gehört, wer weiß.
Also, ihr hört, es lohnt sich dran zu bleiben. Man hört immer bei uns über die verschiedensten Musikrichtungen was, weil wir so eine grandiose Musikredaktion haben.
Mit ganz viel interessanter Musik, von der man vorher auch noch nie was gehört hat. Weil mit Psychedelic Rock kam ich tatsächlich auch erst vor kurzem in Kontakt. Und das erste Lied, was ich gehört hatte, war tatsächlich Sebastian. Das ist irgendwie aus den 70ern. Das ist auch so die Riege mit Beatles in der Richtung, wo sie dann damals angefangen haben, mehr in Psychedelic zu gehen.
Ich habe die Musik damals für mich entdeckt, als Tame Impala so das quasi wiederbelebt hat, das ganze Genre, indem sie dann diese alte Psychedelic-Rock-Nummer mit so Synthesizern, also eher die Psychedelic-Rock-Szene mit Synthesizern so ein bisschen aufgemischt hat, die E-Gitarre mit dem Synth verbunden hat, was nicht so viel gemacht wurde bis dahin und dem Ganzen irgendwie so ein bisschen einen neuen Tritt in eine andere Richtung gegeben hat. Aber natürlich mag ich auch viel die Klassiker, so Jimi Hendrix und sowas. Das besonders auch, weil ich solche Musik viel im Urlaub gehört habe früher, weil meine Eltern mit mir recht viel auf Ibiza waren und da sind ja sehr viele Hippies.
Keine Ahnung.
Richtig, never been there. Richtig Party auf Ibiza gemacht. Also ich war da auch noch nie, aber hört sich auf jeden Fall gut an.
Wo wart ihr denn sonst immer so im Urlaub früher?
Deutschland. Wirklich. Also, aber das ist gar nicht mal negativ gemeint. Also irgendwie hat das vielleicht, also es gibt noch immer die These in meiner Familie, dass unsere Urlaube als Familie meine Studienortauswahl irgendwie beeinflusst haben, weil wir waren sowohl im Harz und wir waren in der Oberweser. Und zwischen Harz und Oberweser liegt Göttingen. Also ich meine, ich hätte ja mich auch entscheiden können, im wunderschönen Clausthal Zellerfeld zu studieren. Jetzt kein Hate gegen diese Stadt, aber sie hat halt wirklich nicht einen guten Ruf. Und sie ist auch tatsächlich verkehrstechnisch nicht so gut, also nicht mal ansatzweise erreichbar, wenn man kein Auto hat.
Ja, aber jetzt musst du dir einen neuen Urlaubsort suchen, weil du kannst ja nicht unbedingt jetzt immer dort Urlaub machen, wo du gerade wohnst.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir haben auch mal in Nordhessen Urlaub gemacht und in Bayern oder halt so kleine Städtetrips, was man so macht. Einer meiner Lieblingsorte ist tatsächlich auch immer Borkum gewesen. Ist zwar selber Landkreis so gesehen, also ich komme ja aus dem Landkreis Leer in Ostfriesland und Borkum gehört als einzige der ostfriesischen Inseln zu Leer, aber wirklich schöne Insel. Ich liebe es da Fahrrad zu fahren, macht sehr viel Spaß, war da jetzt schon viermal, aber auch einmal auf Freizeit und lohnt sich immer wieder. Wir waren da auch mal im Winter und sind fast eingeschneit, also war super.
Ja, wir waren auch sehr viel auch in Deutschland im Urlaub, so Herbst, Ostern Urlaub war oft in Deutschland. Dann viel so Richtung Bodensee oder halt auch so Städtetrips. Also das hat auch mich beeinflusst in der Auswahl meines Studienortes, zumindest dem ersten Versuch, als ich dann in Konstanz gelandet bin. Die Stadt kannte ich auch nur, weil ich da schon immer im Urlaub war. Shoutout ans Uniradio Konstanz, die mich so das erste Mal daran geführt haben, dass sowas gibt überhaupt.
Und Sophie, was sind deine Urlaubsorte gewesen so far?
Ja, also mich hat mein Urlaub nicht beeinflusst in der Wahl meines Studienortes, weil ich bin einfach nach Göttingen gezogen und da war ich vorher noch nie. Also ich war tatsächlich sehr selten im Norden von Deutschlands, weil ich komme aus Baden-Württemberg und dann macht man eher Urlaub so in Frankreich oder Österreich. Da waren wir auch ganz oft im kleinen Walzertal wandern, alles drumherum. In Großbritannien war ich auch schon ein paar Mal. Das finde ich auch sehr wunderschön.
Oh ja, da war ich auch schon mal. Ich war auch schon mal in Nordengland und in Edinburgh. Aber ich muss dazu sagen, ich war vorher noch nie in Göttingen. Also ich habe mir die Stadt einmal in der Bewerbungsphase angeguckt und die hat mir ganz gut gefallen. Und ich wollte nicht direkt vor Ort. Und ich bin ja jetzt immer noch im Master, also ich habe es nicht bereut. Aber habt ihr denn dieses Jahr oder jetzt in der vorlesungsfreien Zeit Urlaubsziele? Also Sophie, ich habe gehört, du hast was ganz Großes vor.
Oh ja, damit muss ich jetzt auch ganz, ganz stark angeben. Nämlich, ich gehe 3 Wochen lang nach Südkorea im September. Und da ist die Vorfreude gerade schon richtig, richtig groß. Also das hilft mir, mich weiterhin gerade motiviert zu halten.
Voll interessant. Da habe ich jetzt nicht Größeres geplant, diese Vorlesungszeit, diese freie Zeit mit dem vergleichbar. Ich fahre vielleicht ein paar Freunde in der Schweiz besuchen, aber nur, wenn die wirklich Zeit haben. Also für mich wird sehr viel Haushüten auch sein, weil meine Eltern im Urlaub sind und ich dann auf das Haus in der Heimat aufpassen darf. Ist aber auch ganz nett. Da ist deutlich kühler als bei mir in der Wohnung hier.
Ja, das will ich gerne glauben. Also ich fahre dieses Wochenende nach Frankfurt. Also ein Kurztrip von Freitag bis Sonntag und dann geht es für mich in die Heimat zu meiner Familie. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Vielleicht mache ich dann ja auch in der vorlesungsfreien Zeit mal wieder einen Abstecher zur Insel, also nach Borkum oder vielleicht zu einer anderen Insel. Mir fehlt nämlich noch Jüst, von den ostfriesischen Inseln, als einzige. Aber da sind die Fährzeiten nicht so gut. Aber ich kann natürlich auch mal einen Tag ans Meer fahren. Das würde ich, das vermisse ich schon so ein bisschen. So diese schöne steife Brise, Watt an den Füßen und Salz in der Luft und Killermöwen, na, in so Mittel.
Die ostfriesischen Inseln sind natürlich auch ein sehr guter Tipp. Da war ich auch noch nie. Das muss ich mir auch noch vornehmen.
Definitiv, lohnt sich. Also ist halt wetterabhängig und gezeitenabhängig. Das ist so der Nachteil an der Nordsee, aber auch ganz nett.
Ich war bis jetzt nur Westfriesland, westfriesische Inseln auf Ameland in den Niederlanden. War auch ganz nett. Bisschen schräges Völkchen da, die Leute, aber hat Spaß gemacht.
Ich kenne auch viele, die auf Ameland waren. Das ist so ein typischer Ort für Jugendfreizeiten bei uns.
Katholische vor allen Dingen, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich alles Katholische. Das ist tatsächlich so, aber ja. Wie ist es denn bei euch? Nehmt ihr manchmal so Bücher mit? Also habt ihr Reiselektüre oder jetzt habt ihr euch irgendwie was vorgenommen, in der vorlesungsfreien Zeit mitzunehmen? Sophie, du hast ja einen langen Trip vor dir. Nimmst du ein Buch mit oder ist es dann doch eher limitiert durch das Gewicht des Gepäcks?
Natürlich nehme ich ein Buch mit. Du weißt, die kann man auch digitalisiert mitnehmen, aber eigentlich liebe ich die in der Hand zu halten. Und ja, der Flug dauert, glaube ich, so 20 Stunden. Das wird auf jeden Fall ein Ritt dahin. Und ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht über das Buch, das ich mitnehme. Aber ich habe zu Hause so einen riesen Stapel an Büchern, der immer größer wird, weil ich mir immer neue Bücher kaufe und die dann nie gelesen bekomme. Davon werde ich mir auf jeden Fall das ein oder andere mitnehmen. Zum Beispiel ist da auch noch der Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis dabei.
Also schon mal gehört, aber ich kenne das auch. Ich habe auch sehr viele Bücher, vorrangig also eigentlich nur Sachbücher. Also ich habe jetzt letztes Jahr tatsächlich ein Buch gelesen. Ich glaube, da habe ich auch mal in der Sendung drüber gesprochen, was auch so ein bisschen Krimi-Roman ist in der Nordsee mit so Rekordwattläufern. Aber aktuell lese ich ein Buch, was ich vor langem angefangen habe, oder ich lese parallel. Einmal das Buch Die Moskau Connection, die sich der niedersächsischen SPD widmet. Und das Buch, wo ich mit Toni bei der Lesung war, Fußball der Zukunft, da stehen noch einige Beiträge aus. Zuletzt habe ich tatsächlich eingelesen über Fußball, ich glaube, im ehemaligen Jugoslawien und in den Sowjetrepubliken. Das war wirklich sehr interessant. Und Jonas, was ist bei dir auf der Must-Read-List oder Read-List?
Bei mir ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich diese vorlesungsfreie Zeit sehr viel mit Hausarbeit verbringen werde. Das heißt, ich muss sehr viel Mittelalter-Gedöns lesen. Aber wenn ich da mal dazu kommen würde, für mich selber was zu lesen, bin ich immer noch am Roman Dunkelblum dran von Eva Menasse. Das ist eine Autorin aus Österreich. Der Roman dreht sich um die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit eines Dorfes im Burgenland, also an der Grenze zu Ungarn. Das Hörspiel gibt es auch auf Spotify, eingelesen von der Autorin selbst. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Da kommt dann auch der österreichische Schmäh ein bisschen besser rüber.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und wundert mich nicht, dass du dich sehr über diesen österreichischen Schmähen, Zitat Ende, freust. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die am Lesen sind. Es gibt ja den Gehört Buchclub, der hier jetzt auch schon mal vorgestellt wurde. Ich bin leider nicht Teil davon.
Ich war so halb Teil davon, aber jetzt mit der Prüfungsphase habe ich es nicht geschafft, das Buch ganz bis zum Ende zu lesen. Also es steht bei mir auch noch aus. Aber ich fand es bis jetzt sehr gut und vielleicht ist das auch ein guter Tipp für den einen oder anderen.
Genau, der Buchclub hat nämlich The Picture of Dorian Gray gelesen und was sie davon gehalten haben, das hören wir jetzt.
Buchclub. Spoiler. Im Moment. Ah, das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Und im Klappentext steht:
A story of evil, debauchery and scandal. Oscar Wilde's only novel tells of Dorian Gray, a beautiful yet corrupt man. When he wishes that a perfect portrait of himself would bear the signs of aging in his place, the picture becomes his hideous secret, as it follows Dorian's own downward spiral into cruelty and depravity. The Picture of Dorian Gray is a masterpiece of the evil in men's hearts and is as controversial and alluring as Wilde himself.
Wie fandet ihr die Struktur oder allgemein, wie das aufgebaut war, auch an Anbetracht des Alters? Also ich finde, man merkt schon stark jetzt einen Unterschied zu heutigen Romanen, sage ich mal. Ich glaube, was für die meisten noch schwierig wäre, ist, was man ja wirklich sagen muss, dass es gefühlt zu 80% einfach nur aus Gesprächen besteht.
Ich persönlich fand den Aufbau des Buches eigentlich auch ziemlich cool und mir hat das auch gerade gefallen, dass der halt wirklich zum absoluten Großteil aus Dialogen bestand und diese Dialoge dann halt in erster Linie in die Handlung vorangetrieben haben.
Ja, also ich habe es ja gehört als Hörbuch und da finde ich Dialoge immer gut, weil das, genau, wenn man was vorgelesen bekommt, ist das nochmal einfacher, dem zu folgen, finde ich. Mir sind aber auf jeden Fall auch diese langen Gedankenmonologe aufgefallen, gerade von diesem Lord Henry, der dann irgendwie Ewigkeiten darüber grübelt, wie er jetzt Dorian Gray beeinflussen kann oder
rumschwadroniert.
Und das ist vielleicht eher ungewöhnlich zu modernen Romanen.
Ich muss zugeben, dass Lord Henry diese Monologe immer mein Highlight waren, weil ich das super lustig fand, was für ein Bullshit er also die ganze Zeit von sich gibt und irgendwie mit dieser krassen Überzeugung seine komplett dämliche Philosophie irgendwie in die Welt rausposaunt und er fährt aber auch noch komplett abgefeiert wird. Also er dann irgendwie immer so der Entertainer der Runden ist und die ihn alle für so einen verschrobenen High-Society-Philosophen halten. Wie habt ihr die Beziehung zwischen Basil und Dorian interpretiert? War es eine Männerfreundschaft oder habt ihr so eine homosexuelle Ebene da gesehen? Weil ich finde, das wurde die ganze Zeit so stark angedeutet, aber zu der Zeit war es natürlich auch sehr verpönt. Ich glaube, Oscar Wilde wurde selber der Homosexualität bezichtigt, oder?
Ja,
oder
war das eben aufgrund dieses Buches.
Ja, okay. Ja.
Also ich würde halt nämlich sagen, dass eigentlich auch so die gängige Interpretation dazu, dass es in dem Buch schon offiziell nur eine Männerfreundschaft ist. Das ist aber halt schon ganz klar, da so homoerotische Anklänge geben sollte.
Und vielleicht zu der Figur Dorian Gray. Er hatte ja irgendwie auch zu Beginn des Buches eigentlich auch so gar keine Charaktereigenschaften. Er war sozusagen einfach nur so eine Art, das ist jetzt vielleicht auch eine ganz hohe Interpretation, aber er war irgendwie auch so ein leeres Gemälde, was dann auch erst irgendwie verformt worden ist von Henry und auch von Basil. Ja. Und man merkt ja irgendwie über das Buch hinweg, dass die Figur immer unmoralischer wird, sozusagen immer weniger, fand ich jetzt irgendwie um ihre Umwelt sich Gedanken macht. Also sozusagen der Gray vom Beginn des Buches wäre ja sozusagen niemals auf die Idee gekommen, oder zumindest aus meiner Sicht, niemals auf die Idee gekommen, später dann den Künstler zu ermorden.
Ich habe mich auch gerade gefragt, ob es in dem Roman tatsächlich um Dorian Gray geht oder ob es eigentlich darum geht, wie Lord Henry ihn benutzt, so ein bisschen wie so ein Psychologie-Experiment fast schon, und irgendwie sich da überlegt, wie er ihn manipulieren kann, ja eigentlich schon. Und ob es nicht tatsächlich um diese, also dass er quasi wirklich nur so eine Art Leinwand ist, wie du schon meintest.
Ich glaube, gerade am Anfang klingt es auf jeden Fall auch stark so. Also ich glaube so am Anfang, wo sie sich kennenlernen und dann man Lord Henrys Gedanken erzählt bekommt, kommen glaube ich auch irgendwie so Sachen, dass er es amüsant findet, wie er ihn so ein bisschen bespielen kann und um den Finger wickeln kann und leiten kann und manipulieren kann.
Ja.
Ich glaube, später ist das ein bisschen schwacher geworden, aber da war dann auch so ein krasser Side-Cut, wo die dann irgendwie einfach nur noch Freunde waren.
Vielleicht ist es auch ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also am Ende sagt Lord Henry ja auch zu ihm, ja, du, als ob du den umgebracht hast, so, das könntest du eh nie.
Ich finde, das war auch allgemein in der Gesellschaft so, weil alle Dorian immer geglaubt haben und immer gesagt haben, ach, als ob du etwas Schlechtes machen kannst, du bist so gut und du siehst doch so gut und so jung aus und so unschuldig und du kannst doch nichts machen. Selbst wenn er halt so die ganzen grausligen Taten gemacht hat. Also dieses extrem naive und oberflächliche, würde ich sagen, ist trotzdem noch so ganz gesellschaftlich irgendwie im Roman.
Was ich interessant fand, war tatsächlich das Vorwort. Das wurde im Hörbuch auf jeden Fall vorgelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in allen Büchern auch drin steht. Und wir haben ja vorhin darüber geredet, oder irgendwie hatte angemerkt, dass Oscar Wilde auch selber eventuell homosexuell war oder ihm das irgendwie zugeschrieben wurde. Und im Vorwort geht es aber total viel darum, dass Kunst niemals eine Aussage haben soll. Und sobald Kunst irgendeine Aussage hat, und ich beziehe das auch auf Literatur, und ich glaube, er hat es auch auf Literatur bezogen, dann ist es eigentlich ruiniert. Und sobald man da irgendwie eine Interpretation findet oder irgendeine Aussage, ist sie ihrer Schönheit beraubt oder so ähnlich, waren dann so Formulierungen. Und da habe ich auch immer beim Lesen zwischendurch dran gedacht, wenn ich so dachte, so okay, was könnte das jetzt vielleicht für einen moralischen Anspruch haben? Und dann ist mir das Vorwort wieder in den Sinn gekommen, dass es vielleicht gar nicht so sein soll und dass sich vielleicht sogar auch der Autor im Vorhinein, also vielleicht so ein bisschen entschuldigt quasi, oder nicht entschuldigt direkt, sondern eher so ein bisschen, dass er sich damit vielleicht auch so ein bisschen selber distanziert und so ein bisschen sagt, okay, Leute, es ist halt auch nur eine Geschichte.
Ich hatte das Vorwort während des Lesens eigentlich nie wirklich im Kopf. Ich hatte dort aber auch was sehr Interessantes so gelesen, was sich halt auch sehr mit dem ergänzt, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ich hatte gelesen, dass Oscar Wilde dieses Vorwort wohl extra deswegen verfasst hat, um sich halt von dem Buch zu distanzieren und um das quasi nicht als Beweismittel vorlegen zu können für die Anklage der Homosexualität. Also man hat es scheinbar trotzdem gemacht, das Vorwort hat da leider seinen Zweck nicht erfüllt, aber es war wohl, soll wohl tatsächlich ein Gedanke von ihm dabei gewesen sein.
Ich persönlich fand halt auch eben, dass die Gesellschaft oder wie sie halt in diesem Buch beschrieben wird, so irgendwie die Oberschichtengesellschaft, die kommt ja auch nicht wirklich gut weg in diesem Buch. Und dass er eben vielleicht auch deswegen noch dieses Vorwort geschrieben hat, wo er sich distanziert, um halt zu zeigen, so, ich denke halt darüber nach sozusagen, aber ich denke nicht wirklich so über euch. Er kritisiert ja schon sehr stark irgendwie diese damalige Gesellschaft und ich bin mir nicht sicher, wie gut das sozusagen angekommen ist.
Buchclub!
Wow. Spoiler.
Das war unser erster Eindruck von... Ah, das Bildnis des Dorian Gray. Von Oscar Wilde.
Ja, also ich würde es wahrscheinlich Freunden empfehlen, die sich vielleicht für diese Themen von moralischem Verfall und so weiter interessieren, empfehlen. Ich würde jetzt aber sozusagen jetzt nicht direkt so eine uneingeschränkte Leseempfehlung herausfinden.
Also mir geht es da ähnlich. Ich würde das Buch grundsätzlich eigentlich schon weiterempfehlen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat zu lesen, weil mir halt dieser Stil gefallen hat, diese vielen Dialoge und so weiter. Ist jetzt aber auch meiner Ansicht nach kein Buch, wo ich sagen würde, okay, das musst du unbedingt lesen.
Mir hat es sehr gut gefallen, die Geschichte. Ich fand vor allem die Version zum Anhören gut. Ich habe die Spotify-Version mit Jan-Josef Liefers gehört. Und genau, ich konnte seiner Stimme auch sehr gut folgen und der Geschichte an sich auch. Es hat mich an vielen Stellen sehr zum Nachdenken angeregt. Genau, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so leichte Unterhaltung für einen netten Strandnachmittag.
Ja, ich würde es generell auch empfehlen, vor allem, weil ich finde, dass eigentlich können fast alle sich etwas rausziehen aus dem Thema und auch aus der Geschichte. Man muss sich dann aber nur auch schon so sehr an den Dialog gewöhnen und so den Stil, mit dem der geschrieben wird. Aber ansonsten finde ich das eigentlich auch allgemein gut zum Lesen.
Ich kann mich eigentlich den ganzen gesagten Meinungen anschließen. Ja, gerade wenn man sich für die Zeit begeistern kann, für die Epoche und das Setting interessant findet, ich glaube, dann macht man auf jeden Fall nichts verkehrt und hat einen Klassiker von der Liste abgearbeitet, was ja vielleicht auch immer ganz nett ist.
Danke an den Buchclub für diesen interessanten Beitrag und diesen Einblick in das Buch. Vielleicht lese ich es auch mal gucken, auch wenn das Feedback so ein bisschen oder die Rezension so gemischt ausgefallen ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, mehr von euch zu hören.
Ja, und wenn ihr, die gerade unseren Podcast hört, Empfehlungen habt, welche Bücher unser Buchclub mal auschecken sollte oder allgemein mit uns in Kontakt treten wollt, dann checkt gerne unseren Instagram-Kanal @gehört mit OE und OE. Dort findet ihr alles Mögliche an News über die Uni, an Input aus der Musikredaktion oder aber auch an aktuellen Meldungen. Denn sowas wie Sommerloch, das gibt's an dieser Uni nicht.
Ja, nämlich wenn ihr öfter mal geschaut habt, gibt's auch auf unserem Instagram-Kanal immer wieder die Memes über aktuelle Themen, die hier an der Uni so passieren. Und das bietet sich immer an, darüber zu schreiben. Und dazu haben wir jetzt auch noch einen Beitrag. Da habt ihr beide auch mitgewirkt.
Ja, genau. Also zur Erklärung, weil es ja auch immer wieder mal vorkommt, dass Leute irgendwie nichts mitbekommen. Die Uni Göttingen ist wieder überregional in den Medien. Zum zweiten Mal seit 3 Monaten. Also vor 3 Monaten hat das ja mit Lossau angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Und einmal war das jetzt wegen Lossau nochmal, weil der jetzt ja wieder doch wegbefördert wurde. Aber was viel dringender ist, hat mit 3 Buchstaben zu tun. BCG. Wofür steht das denn, Jonas?
Das steht für Boston Consulting Group. Das ist eine amerikanische Unternehmensberatung, die anscheinend jetzt der Uni helfen soll, ihre Prozesse zu verbessern. Zumindest ist das der Wirtschaftssprech dafür. Worum es sich dabei genau handelt, das haben wir in Zusammenarbeit mit Sebastian, Leon und Nele für euch einmal aufgeschlüsselt.
Am Mittwoch, den 12. Juli, war die Universität Göttingen wieder in den überregionalen Nachrichten. Die FAZ schrieb über die Uni, sie hätte einen kopflosen Plan. Damit gemeint war ein Plan der Universitätsleitung, die SUB verwaltungstechnisch umzustrukturieren, als Teil des sogenannten Pro-Admin-Prozesses. Doch was ist dieser Prozess? Was soll erreicht werden und wer genau steckt dahinter? Es fing an mit einem Brief vom 5. Mai 2022, in dem die Vizepräsidentin für Personal und Finanzen Valerie Schüller das Projekt ProAdmin ankündigte. Die Zielsetzung wird wie folgt beschrieben. Erreicht werden soll eine Überprüfung der Prozesse mit dem Ziel, die bestmögliche Ressourcenverteilung gemessen an der strategischen Zielsetzung der Universität und der daran orientierten Aufgabenstruktur zu erreichen. Gute Kommunikation ist was anderes. Wer sich nicht mit Wirtschaftssprech auskennt, ist hier ziemlich aufgeschmissen. Also schlüsseln wir das hier mal kurz auf. Ressourcen umfassen erstmal nicht nur finanzielle Mittel, also Geld, welches der Uni zur Verfügung steht, sondern beispielsweise auch Personal oder Zeit. Letztendlich ist Geld für die Uni knapp, das zeigen auch zahlreiche Einsparversuche der letzten Jahre. Dass es bei bestmöglicher Ressourcenverteilung, also vor allem ums Geld gehen wird, ist nicht ganz weit hergeholt. Auch wenn das Projekt sich nicht als reines Projekt zur Kostensenkung sieht, wenn man das schon spezifizieren muss. Naja, wenn man die Zielsetzung der Uni betrachten will, so muss man, in Anführungszeichen, nur auf die vergangenen Pressemitteilungen schauen. Oder auf den Grund für Präsidentin Beisiegels vorzeitigen Abschied. Es geht darum, dass die Uni wieder Exzellenzuniversität werden will. Bestmögliche Ressourcenverteilung gemessen an der strategischen Zielsetzung heißt also, viel Geld in diesen Prozess zu stecken. Geld, was dann an anderen Stellen fehlt, beispielsweise der Lehre. Darüber lässt sich zumindest spekulieren.
Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt die Basten Consulting Group. Sie ist eine der drei größten und einflussreichsten Unternehmensberatungen der Welt, neben McKinsey und Bain. Die Firma ist bekannt für ihre teils kontroversen Strategien und Kunden. Sie war bereits in einige Skandale verwickelt, so zum Beispiel ihre Unterstützung von Betrügern in Angola oder die fehlende Transparenz im Aufbau eines schwedischen Krankenhauses. Diese Firma soll den Pro-Admin-Prozess als unabhängiges Beratungsunternehmen beobachten und unterstützen. Die uni-internen ExpertInnen, die für eine solche Aufgabe eigentlich geeignet wären, sind hier anscheinend ungeeignet. Vor einigen Wochen kamen die ersten Vorschläge an die Öffentlichkeit. Laut Informationen des Göttinger Tageblatts soll das Direktorium der Staats- und Universitätsbibliothek SUB abgeschafft und in die Zentralverwaltung integriert werden. Auch der Auftrag zur Findung von Drittmitteln solle eingeschränkt werden und ein Fokus auf Bücherbeschaffung und Aufbewahrung gelegt werden. Die Universität reagierte, indem sie betonte, die Aufgaben der SUB sollten nicht eingeschränkt werden, es solle lediglich eine Optimierung der Verwaltung stattfinden. Laut Göttinger Tageblatt soll auch Göttingen international umstrukturiert und in die einzelnen Fakultäten ausgegliedert werden. Die Stabsstelle Chancengleichheit und Diversität solle in die Personalabteilung integriert werden. Zur Veröffentlichung dieser Vorschläge äußerte sich die Universität nicht. Kritik kam schnell und umfangreich. Die Senatssitzung am 12. Juli 2023, in der das Thema besprochen werden sollte, war gut besucht. Die Unileitung nahm dies wohl schon an. Schließlich wurde die Sitzung auch in zwei Räume in der alten Mensa übertragen. Besondere Kritik gab es sowohl an den Vorschlägen als auch an Vizepräsidentin Schüller. Online erreichte eine Petition gegen Änderungen an den Aufgaben der SUB schnell über 2000 Unterschriften.
Doch nicht nur die Vorschläge an sich sollten kritisiert werden, sondern auch die Kommunikation der Universität zu diesem Thema. Die Studierenden werden sporadisch in den Prozess eingebunden, obwohl sie auch von den Änderungen betroffen wären. Informationen aus dem Uni-Newsletter wurden sehr kryptisch formuliert und Pressemitteilungen der Universität scheinen zumindest einen passiv-aggressiven Ton mit sich zu bringen. Und das, obwohl die Universität die Wichtigkeit von Transparenz in diesem Prozess betont. Hinzu kommt die große Barriere, dass meistens Engagement in der Hochschulpolitik vonnöten ist, um überhaupt an Informationen zu kommen oder ansatzweise die Dynamik hinter den Prozessen zu verstehen. Doch wie es scheint, hat die Universität auf Kritik an den Vorschlägen und Kommunikation reagiert. Präsident Tholan betonte im Newsletter der Universität, wir sind eine Universität und kein Unternehmen. Er erklärte zudem, dass die Universität die Vorschläge bereits 49 Mal uni-intern diskutierte und nun auf ihre Umsetzbarkeit hinprüfe. Jedoch ist fraglich, inwieweit die Termine Partizipationscharakter hatten oder sich auf das Informieren beschränkten. Über die Dauer und das Setting ist schließlich kaum etwas bekannt. Aus Universitätskreisen hört man allerdings hierzu nichts Positives. Die Kommunikationspolitik verteidigte Tholan. Transparenz sei das wichtigste Anliegen der Universität gewesen. Daher habe es auch 3 verschiedene Newsletter gegeben. Wer diesen jedoch liest, ist eine andere Frage. Welche Resultate der Pro-Admin-Prozess in seiner Anfangsphase bringt, soll am 22. August in einem Townhall-Meeting vorgestellt und diskutiert werden. Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen, ist übrigens auch ein Ziel des Veränderungsprozesses. Kleiner Tipp, Ängste schüren und schlechte Kommunikation sind dabei nicht hilfreich.
Das war auf jeden Fall sehr interessant und aufschlussreich, sehr gut zusammengefasst von euch allen. Und Lisa, weißt du, wie es jetzt so weitergehen wird?
Ja, also im Beitrag wurde ja schon gesagt, dass dieses Town Hall Meeting ist am 22. August. Und wir werden es definitiv weiterverfolgen. Also ich denke, da werden jetzt auch noch einige Erklärungen in der Presse kommen, vielleicht auch von irgendwelchen Unigremien. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht doch nochmal der AStA was macht. Aktuell gibt es ja auch einige Abstimmungen dazu. Man muss natürlich vorsichtig sein, weil das alles hochschulöffentlich sein bleiben muss. Aber ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und versorgen euch weiter mit Infos zu dem Thema und ich denke auch mal mit Memes.
Es könnte auch sein, dass noch so die ein oder andere Petition vielleicht kommt, vermute ich jetzt mal. Weil es gab ja auch schon eine zur SUB.
Ja, das natürlich auch. Und das könnte ich jetzt vielleicht noch vorher erwähnen. Es gibt ja auch positive Sachen. Weil jetzt soll zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle, die ja eingestellt wurde, wieder eingeführt werden. Das war Beschluss des Senats. Das soll jetzt kommen und wir sind gespannt, ob unser Präsidium da abliefert.
Naja, ich meine jetzt mal hier meine Meinung äußern zu müssen, aber ich finde, unsere Uni, wenn sie sich schon eine Unternehmensberatung ranholt, dann sollte sie wenigstens ein HR-Department eröffnen können, das auch die Studierenden betreut. Wenn man es schon wie ein Unternehmen behandelt, dann vielleicht auch Unternehmensstandards, was den Umgang mit Menschen angeht, ne?
Aber wie gesagt, Studierende sind ja manchmal nicht so in diesem Prozess mit involviert gewesen. Wir haben aber ja nicht nur diese einzelnen Themenbeiträge. Also es wird wahrscheinlich schon gefühlt fast eine Boston Consulting-Reihe vielleicht werden. Der Prozess dauert ja, glaube ich, mindestens noch über ein Jahr, wenn ich recht informiert bin. Aber wir haben auch unsere regulären Reihen.
Genau, da haben wir nämlich heute mal wieder ein Zeitgeschehen. Dieses Mal von Peter und der befasst sich mit der Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Zeitgeschehen, eure Campus Radio Zeitreise. Es ist der 19. Juli 1950. 5 Jahre sind nun seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der systematischen Ermordung jüdischer Menschen im sogenannten Dritten Reich vergangen. Dennoch sind Jüdinnen und Juden in der BRD und in der DDR weiterhin starkem Antisemitismus ausgeliefert. So werden in der BRD ungebrochen antisemitische Stereotype tradiert und es kommt zu Anschlägen auf jüdische Friedhöfe sowie auf antisemitismuskritische Demonstrationen. Diese Gewalt ist in einer Gesellschaft zu verorten, die das Kriegsende weitgehend als Zusammenbruch und Besatzung versteht. Auch in der DDR sind Jüdinnen und Juden weiterhin antisemitischen Vorurteilen ausgesetzt und werden in der Zeit Josef Stalins als, Zitat, zionistische Agenten verfolgt. Dies zeigt, dass die mangelnde Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen neben der gesellschaftlichen auch eine politische Dimension hat. So werden etwa in der BRD ehemalige NS-BeamtInnen bei Wiedergutmachungsverfahren für Jüdinnen und Juden eingesetzt, sodass es auch in diesen Prozessen zu Delegitimierungen jüdischer Restitutionsansprüche kommt. Vor diesem Hintergrund trafen sich heute, vor 73 Jahren, am 19. Juli 1950, VertreterInnen von jüdischen Gemeinden aus DDR und BRD in Frankfurt am Main. Sie hatten es geschafft, trotz der weiteren Diskriminierung wieder jüdisches Leben in die Öffentlichkeit zu tragen und kamen nun zusammen, um eine gemeinsame Interessenvertretung zu gründen. So entstand der Zentralrat der Juden in Deutschland. Dieser war zunächst als repräsentatives Gremium für die Übergangszeit bis zur Ausreise der Jüdinnen und Juden gedacht. Der Rat vertrat damit die ca. 15.000 noch in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden sowie die etwa 200.000 jüdischen Displaced Persons, die nicht in ihre ehemalige Heimat in Osteuropa zurückkehren konnten oder wollten. Trotz der weiteren Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden bauten sich einige von ihnen neue Lebensperspektiven in Ost- und Westdeutschland auf und es gab sogar einige Wiedereinwanderungen jüdischer Menschen aus dem Exil. So kam es, dass aus dem Zentralrat der Juden als Interessenvertretung auf Zeit schließlich ein ständiges Gremium für die Repräsentation jüdischen Lebens in Deutschland wurde. Seither setzt sich der Rat für die Stärkung jüdischer Gemeinden und die Wahrung der Religionsfreiheit ein. Mit Kultur- und Bildungsangeboten sollen außerdem ein differenziertes Bild jüdischen Lebens in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft vermittelt sowie die Erinnerung an die Shoah zur Zeit des Nationalsozialismus erhalten und aktualisiert werden. Darüber hinaus macht sich der Rat gegen jedwede Form des Antisemitismus und der Diskriminierung stark und tritt für ein demokratisches und pluralistisches Gemeinwesen ein. Sein wichtigstes Publikationsorgan ist die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine.
Also das war auf jeden Fall sehr gut und interessant von Peter zusammengefasst mit dem Zentralrat der Juden. Darüber hat man ja immer schon mal was gehört, aber über die Geschichte wusste ich jetzt zum Beispiel nicht so viel und vor allem auch nicht, dass der für die Juden in der BRD und der DDR da war.
Ja, das war für mich auch vollkommen neu und ich meine, ich habe Geschichte ja im Bachelor studiert und bin schon immer geschichtsinteressiert, aber irgendwie, ich meine, ich kann Jonas, dich kann ich ja auch fragen, du studierst ja Geschichte auch. Ich finde, die Geschichte kommt einfach der Juden und Jüdinnen in Deutschland nach 45 sehr kurz. Also ich hätte sowieso sehr wenig Nachkriegsgeschichte, also gefühlt nur Mauerbau, das war's. Zwischendrin war nicht mehr wirklich so viel. Vielleicht auch aus Zeitgründen, weil das Schuljahr war dann rum und dann in der Oberstufe kommen ja die einzelnen Themen. Aber ich weiß eigentlich gar nicht so viel über die Geschichte von Jüdinnen und Juden. Ich wollte übrigens in Frankfurt ins Jüdische Museum, also vielleicht weiß ich dann ja mehr.
Ja, hoffen wir es mal. Es ist aber auf jeden Fall richtig, dass dir das aufgefallen ist. Stimmt auch. Wir reden sehr wenig über Nachkriegsgeschichte allgemein, weil die Archive noch sehr lange zu sind. Wir haben ja jetzt erst Zugriff auf die Akten aus den 70ern. Aber was jüdisches Leben in Deutschland davor angeht, sind wirklich immer nur so sehr viel wenige Schlaglichter. Also wir haben zum einen die jüdischen Anwälte, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich in Deutschland um die Bestrafung derer Nazis, die der Bestrafung in Nürnberg entgangen sind, angenommen hatten, als so ein Schlaglicht. Und das andere ist oft jüdische Immigrationsgeschichten oder jüdische Versuche der Remigration, die meist scheitern und die dann nach Amerika oder Israel auswandern oder zurückkehren.
Ja, also hier kommt wieder das Fachwissen zum Vorschein von Jonas und von Lisa. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was Geschichte angeht, aber ich bin immer sehr glücklich darüber, dass ich von so vielen Leuten umgeben bin, die Geschichte studieren. Und da höre ich auch immer sehr gerne zu.
Ja, also wie gesagt, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch länger über das Thema reden, aber wir sind jetzt ja kein reiner Geschichtspodcast, aber wir haben ja zum Glück das Zeitgeschehen-Format, wo wir uns ja immer austoben können. Und von einem Format zum nächsten kommen wir jetzt zu unserem zweiten Schon gehört.
Da hat sich nämlich Elina mit der Darkwave Duchess beschäftigt. Abra heißt die gute Frau. Und was genau für Musik das ist und was so besonders an der Musik ist, das hören wir jetzt.
Hi, ich bin Elina und in diesem Schon gehört geht es um Abra, die selbsternannte Darkwave Duchess, also Darkwave Herzogin, und ein besonderer Fall in der Musikszene. Ihre Songs als Solokünstlerin sind rar und ziemlich wenig, wenn man bedenkt, dass sie seit 2014 Musik veröffentlicht. Dafür hat sie einen umso größeren Katalog als Feature Artist, unter anderem mit Bad Bunny. Diese Situation kann als schlechtes Zeichen für ihre Karriere interpretiert werden, muss es jedoch nicht. Denn ihre Laufbahn als Musikerin zeigt auch, wie wichtig Selbstbestimmung, Freiraum und Entwicklung sind und welche Rolle dabei Zeit spielt. Nun aber zuerst zu Abra als Person. Sie reiste viel und ließ sich schließlich für eine Weile in Atlanta nieder, wo sie Teil von Awful Records, einem Kreativkollektiv, wurde. Dort lernte sie zum Beispiel auch die Rapper Playboi Carti und Father kennen. Sie motivierten sich gegenseitig und ermöglichten laut Abra ein sehr schnelles musikalisches Wachstum. Obwohl es dieses Kollektiv momentan nicht mehr gibt, können vielleicht trotzdem noch Gemeinsamkeiten in dem dunklen Sound der KünstlerInnen gefunden werden. Bei Abra bedeutet dies ein Mix aus alternativem R&B, Darkwave und Bedroom Pop, also ein Spiel aus dunklen Atmosphären und Themen, trippigen Instrumentals, industriellen Beats und einem etwas verwunschenen Gesang. Dadurch, dass sie viele ihrer Lieder selbst produziert und mixt, erkennt man sofort, wie sie etwas ausdrücken will und es auch umsetzt. Das erlaubt ihr, die Lieder frei im Sinne ihrer eigenen Vision und Vorstellung zu gestalten, und das äußert sich beispielsweise in der leicht nebelhaften Qualität, die in so ziemlich allen Liedern gefunden werden kann. Wer weiß, ob diese Eigenschaften und Qualität unter einem großen Label noch existieren würden. Dies erklärt auch, warum Abra so selten Lieder veröffentlicht. Sie hat angeblich lange gebraucht, um eine Plattenfirma zu finden, die ihren Sound, ihre Ambitionen und Vorstellungen respektiert und ihr gleichzeitig genug Zeit für die Entwicklung und Produktion der Songs gibt. In einigen Meetings mit anderen Firmen wurde ihr anscheinend eine gewisse musikalische Identität und ein Image vorgeschlagen, was sie dazu gezwungen hätte, eine andere Richtung einzuschlagen, die ihr und ihren Fans unauthentisch erscheinen würde. Eine ähnliche Problematik wurde übrigens in der kürzlich ausgestrahlten HBO-Serie The Idol thematisiert. Dort wird die toxische Dynamik zwischen der Protagonistin und Künstlerin und dem Team aus ihrer Plattenfirma hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf psychische Gesundheit, den Umgang mit Sexualität und musikalischen Experimenten. Auch wenn diese Beziehung nicht immer mit der nötigen Sensibilität behandelt wurde, so zeigt es doch die vorherrschenden Schwierigkeiten innerhalb der Musikindustrie, vor allem für Frauen. Der Kampf um die eigene musikalische Identität und kreative Entwicklung ist also nötig und sollte es wert sein. Denn dadurch können sich MusikerInnen wie Abra weiterentwickeln und Netzwerke bilden, ohne einen übergroßen Zeitdruck oder bereute Entscheidungen zu haben. Fans können sich trotzdem über neue und komplett durchdachte Musik freuen, wann immer sie auch kommt, und MusikerInnen werden im Gegenzug dazu motiviert, selbstbestimmt und nonkonform zu bleiben und erhalten Support und einen höheren Grad an Freiheit, selbst in den musikalisch trockeneren Zeiten. Eine Win-Win-Situation, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht.
Abra, The Dark Wave Duchess. Also den Titel finde ich auf jeden Fall schon echt cool. Aber tatsächlich habe ich mich zum Beispiel nie wirklich so sehr damit beschäftigt, ob meine Favorite Artists wirklich viele Songs rausbringen und wie oft. Weil ich habe dann immer so meine Lieblingssongs, die höre ich immer sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn ich dann immer mal wieder diese Meldung bekomme, von wegen, es ist ein neuer Song draußen. Aber ich warte da jetzt auch nicht wirklich drauf. Wie sieht das bei dir aus, Jonas?
Also ich habe auch während des Beitrags überlegt. Und ich muss sagen, mir persönlich fällt da nur eine meiner obskureren Bands, die ich verfolge, ein, nämlich die Shivas. Das ist eine Garage-Rock-Indie-Band aus so der Seattle-Area. Ich hoffe, Seattle ist richtig, nicht Oregon, Portland. Egal. Es ist auf jeden Fall eine Garage-Band aus der Ecke, die Garage-Rock machen. Und die veröffentlichen immer nur so, wann sie mal Bock haben, was. Was ein bisschen frustrierend ist als Fan, aber gleichzeitig auch cool, dass sie einfach so nach ihrem Vibe gehen. Deswegen sind sie ja auch, also deswegen sind die auch wirklich Indie. Die haben kein Label irgendwie dahinter, das ihnen Druck macht. Und das ist natürlich auch was, was man, finde ich, beobachtet. Besonders bei so den größeren KünstlerInnen oder bei denen, die gerade welche werden, merkt man, finde ich, teilweise schon, dass so das Label dahinter sitzt und du sagst so, jetzt gib mir mehr, du Sau. Also da fallen mir zum Beispiel so diese ganzen TikTok One-Hit-Wonder-Menschen ein, die die Labels dann so zwingen, da muss jetzt auch noch mehr nachkommen, und die hauen dann irgendwelche Remixes von ihren Songs raus, weil einfach einen Song zu produzieren auf Druck ist, glaube ich, ziemlich schwierig.
Ja, also ich setze mich da eigentlich auch gar nicht so wirklich mit auseinander, deswegen fand ich das auch nochmal interessant, so über Labels zu reden, weil ich gucke manchmal auch so Dokus und dann reden die natürlich auch darüber, dass sie irgendwelche Probleme hatten mit irgendwelchen Labels oder irgendwelchen Managern, Das fand ich dann nochmal ganz interessant, das aus der Perspektive zu durchleuchten. Und ich habe tatsächlich heute auf Instagram so ein Meme gesehen, was das, was du angesprochen hast, mit TikTok tatsächlich anspricht. So, ja, wo, glaube ich, die KünstlerInnensicht geschildert wurde. Ich kann es auch gar nicht mehr beschreiben, die so nach dem Motto ist so, ja, ich möchte lieber eine langfristige Karriere und halt länger was. Und dann die so, wir brauchen TikTok-Likes.
Oh je. Ja, was mir dazu gerade einfällt, ist die ganze Sache um Taylor Swift. Sie ist ja jetzt kein One-Hit-Wonder, sondern schon eine richtige Größe. Aber was mir da eingefallen ist, war ja, dass sie da auch richtig Probleme hatte mit ihrem Label und dann alle ihre Songs nochmal neu aufgenommen hat mit dahinter Taylors Version, damit die ihr auch wieder gehören.
Oh, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe, wie gesagt, ich bin da relativ schlecht bewandert in diesem Thema. Deswegen bin ich auch immer wieder froh, dass ich nicht nur was über Musik lerne von der Musikredaktion, sondern auch über alles, was so drumherum ist. Ist wirklich sehr interessant und faszinierend.
Ich wusste das tatsächlich auch nur durch Internet-Memes, weil dann Leute angefangen haben, hinter ihren eigenen Namen auf Social Media Taylors Version zu schreiben, weil sie damals in einem Interview gesagt hatte, ja, da, wo das dahinter steht, das gehört mir.
Okay, das ist dann wieder dieser Fandom, den ich nicht verstehe, der ein bisschen gruselig ist. Also im Moment kursieren ja auch wieder sehr viele Memes und irgendwelche Verballhornungen davon, dass so viele, ich weiß, keine Ahnung, dass die Tickets so viel Geld kosten. Ich weiß, dass Ticketpreise immer teurer werden, aber ich war halt echt lange nicht mehr auf Konzerten.
Ich war auch lange nicht mehr auf Konzerten, aber ich habe letztens mitbekommen, dass wirklich jemand 500 Euro für ein VIP-Ticket in, ich glaube, Gelsenkirchen ausgegeben hat für Taylor Swift.
Ah ja, das war ja auch doch diese Diskussion, das fand ich ganz interessant, dass sich ganz viele, vor allem internationale Leute, gesagt haben, what the fuck ist Gelsenkirchen? Und das nicht verstanden haben, warum das Konzert da ist. Und das lässt sich ja nicht pragmatisch begründen, weil da halt die meisten Kapazitäten sind im Stadion von Schalke. Also ja, da könnte ich jetzt auch einen Witz über Schalke machen, aber das lasse ich an dieser Stelle mal. Obwohl, ich bin ja schon im Fußballfieber.
Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts hier. Wie immer, folgt uns gerne auf allen unseren Social-Media-Kanälen, vornehmlich auf Instagram, und checkt unsere Website aus, gehört.de.
Da gibt es nämlich viele Blogbeiträge und ich denke, da kommen vielleicht auch noch ein paar, auf jeden Fall. Ich plane auch aktuell noch an einem Blogbeitrag, der aber noch nicht fertig geschrieben ist. Ich sag mal wieder, es geht um eins meiner Lieblingsthemen, Sport und Politik, und warum auch im Sport Politik drin ist, wenn zum Beispiel gestreikt wird.
Ja, und was es sonst noch so gibt von uns demnächst, worauf ihr euch freuen könnt, ist, das mag die letzte Sendung im Semester sein, aber in der vorlesungsfreien Zeit haben wir uns natürlich auch was für euch überlegt. Ihr könnt euch freuen auf kleine Features, die ab und zu mal zu unseren Podcast-Terminen hochgeladen werden, genauso wie auf zwei große Specials. Was die Themen davon sind, das findet ihr bei uns auf Instagram. Das wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber sagen wir mal so viel. September und Oktober sind die Termine dafür. Und seid gespannt, freut euch drauf. Es wären zwei sehr coole Specials, würde ich persönlich mal sagen.
Ich freue mich auch auf jeden Fall schon drauf, weil die Beiträge werden auch sehr special.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich wünsche euch natürlich schöne vorlesungsfreie Zeit. Ich hasse ja den Begriff der Semesterferien, weil das nie auf mich zutrifft, weil ich immer Hausarbeiten schreiben muss.
Geht mir genauso.
Was sind Ferien? Obwohl, ich habe die dieses Jahr für 3 Wochen.
Ja, gut.
Dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar Blogbeiträge zu Südkorea und was ich da erlebt habe und was da kommen wird.
Ja, wir haben uns jetzt auch übrigens gestern verabschiedet mit unserer Sommerpause und machen das jetzt auch. Ihr hört uns, wie gesagt, in den Specials und bleibt fröhlich und munter.
Wir bedanken uns bei euch für ein weiteres Semester treue Hörerschaft und
lasst euch von der Prüfungsphase nicht unterkriegen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.